zu überwinden, nämlich das Gefühl oder die Empfindung, dass wir ohne Krishnas Hilfe, das heißt, ohne uns ganz von Krishna abhängig zu machen, die Vollkommenheit des Lebens erlangen können. Sehr oft ist es so, dass ein Devotee am Anfang seines spirituellen Lebens selbstverständlich akzeptiert, dass die höchste Persönlichkeit Gottes sein Ziel ist und so weiter. Dann aber, wenn ein Devotee weiter Fortschritte macht, oder sagen wir mal, nicht weiter Fortschritte macht, wenn ein Devotee länger dann in der im Service beschäftigt ist, kann es sein, dass er denkt, oh, ich bin noch immer nicht selbst verwirklicht. Jetzt muss ich mich erstmal um mich selber kümmern. Und dann rückt Krishna, so seltsam wie es klingen mag, manchmal auf einen zweiten Platz oder einen dritten Platz. Srila Bhaktivinoda Thakur unterscheidet zwischen zwei Arten von spirituellen Menschen. Einmal denjenigen, die reine Devotees sind, die Krishna zufriedenstellen würden, wollen, und dann die Dharmadvajis. Das klingt schon so interessant. Dharmadvajis sind eigentlich Menschen, die nur dem Schein nach spirituell leben, denen aber in erster Linie das immer um sich selber geht. Mein Geist, meine Zufriedenheit, meine Unzufriedenheit und so weiter. Diese Dharmadvajis können niemals die süße Frucht des spirituellen Lebens kosten. Erst wenn sie in Kontakt kommen mit reinen Devotees und den Wunsch entwickeln, ihrem Beispiel zu folgen, können sie in das Königreich der Liebe eingehen. Wonach sucht die bedingte Seele? Nach Ekstase. Aber in dieser Welt gibt es keine Ekstase. Es gibt nur Statik oder feststehende, bedingte Umstände, die durch die drei Erscheinungsweisen der Natur festgelegt werden. So ein Devotee muss unbedingt lernen in seinem oder ihrem Leben, dass Krishna in den Mittelpunkt zu stellen und die Gleichgültigkeit Krishna gegenüber aufzugeben. Diese Notwendigkeit wird sehr schön in dem Kapitel, in einem Kapitel des 10. Kantos erklärt. Ich möchte sehr gerne mal euch vorlesen, welches Kapitel das ist, damit man es auch finden kann. 150. Die Frauen, 23. Kapitel, die Frauen der Brahmanas, die Opfer durchführten, erlangten Befreiung. In dieser Geschichte korrigiert Krishna die Dharmadvajis, diejenigen, die einfach nur dem Schein nach religiös sind, nämlich in diesem Fall die gelehrten Brahmanas, die stolz waren aufgrund ihrer hohen Geburt im Varnashram-System und nicht trotz ihren religiösen Ausübungen Krishna in den Mittelpunkt stellten. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt zu diesem Kapitel, es gibt eine Lektion, die Krishna in diesem 23. Kapitel uns allen gibt. Diese Brahmanas, die zwar Entsagungen und Wissen auf sich genommen hatten und bewandert waren in den Regeln des Dharmas, haben mich nicht zufriedengestellt, weil es ihnen an Hingabe mangelte. Dagegen haben die Devotees, wie die Frauen dieser Brahmanas, obwohl es ihnen an Entsagung, Wissen und Erfahrung im Dharma etwas mangelte, mich zufriedengestellt, weil sie Hingabe hatten. Lass mich diese wichtige Lektion, um die es geht, dass Krishna nämlich durch reine Hingabe und nicht durch das äußere Befolgen von einem religiösen Kodex zufriedengestellt werden kann. Lass mich darüber sprechen. Nun würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht einen Devoti hier ernennen, den Telefon-Devoti. Wer möchte das machen? Weil das ist, Narayani, würdest du das denn so machen, dass du immer dahin gehst? Weil sonst denn kann jeder ruhig zuhören und ich, sonst ringt man mit der Frage, soll ich, oh sorry, du musst ja gehen. Sonst ringt man immer mit der Frage, soll ich gehen oder nicht? So, ich möchte gerne, dass jeder sich jetzt total konzentrieren kann. Wir haben ein Telefon-Devoti ernannt und wir können jetzt uns voll auf die Sache einlassen. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr das Gefühl habt, vor lauter Betriebsamkeit im Krishna-Bewusstsein Krishna zu vergessen während des Tages? Manche Devotis nicken. Wie ist es bei euch, Kinder? Meistens erinnert man sich an Krishna. Genau. Naja, schau mal da. Macht so ein bisschen schön wär's, nicht? So, die Sache ist folgendermaßen. Wir müssen, wir können aus dieser Geschichte unglaublich lernen. Lasst mich euch erklären. Krishna war zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Lila offenbarte und die Brahmanas korrigierte, erst 7 Jahre alt. Dieses Lila findet statt an dem Tag, als Krishna mit den Gopis gescherzt hatte. Krishna hatte zum Spaß oder hatte die Kleidung der Gopis, die in der Yamuna badeten, weggenommen und war mit ihr auf einen Baum geklettert, und als sie aus dem Yamuna kamen und ihre Kleidung nicht fanden, sahen sie, dass der Herr ihres Herzens diese Kleidung genommen hatte, und beteten dann zu Krishna oder baten Krishna sehr inständig, ihnen die Kleidung zurückzugeben. In diesem Lila haben die Gopis und Krishna einen sehr vertrauten Austausch gepflegt, der beide sehr zufriedengestellt hat und mit großen Banden der Liebe zusammengebunden hat. So, einige der Kuhhirtenjungen waren bei diesem Lila dabei und hatten gehört, wie Krishna mit den Gopis gescherzt hatte. Und sie waren so aufgeregt gewesen, weil die Scherze so lustig waren, dass sie an diesem Morgen nicht prasadierten. Sie hatten wohl was dabei, aber irgendwie ist es alles abhanden gekommen. Sie haben jedenfalls nicht gegessen. Und so kam es, dass sie um die Mittagszeit unglaublich hungrig waren, die Kuhherdenjungen. Sie hatten kein Frühstück gegessen. Sie waren also extrem hungrig. Einer der Jungen war so hungrig, dass er kurz vor dem Sterben stand. Könnt ihr euch vorstellen, wer das war? Madhu Mangal natürlich. Madhu Mangal war so fertig vom Hunger, dass er fast starb. Geht es euch manchmal auch so, wenn es kein Frühstück gibt, dann wird es wirklich hart, nicht? Genau, ja. Ja. Es war wirklich eine Lebensgefahrbestand für Madhu Mangal. So, und so kamen dann die Kuhhirtenjungen zu Krishna, der die einzige Zuflucht in allen Fragen war, und sagten: Hey Sakha, oh Freund, wir sind so schrecklich hungrig. Bitte arrangier du, dass wir auf irgendeine Weise etwas zu essen bekommen. Jiva Goswami erklärt nun, dass dies eine ganz, ganz, ganz vertrackste Arrangierung der Kuhhirtenjungen war. Die Kuhhirtenjungen waren nämlich eigentlich nicht hungrig. Sie waren eigentlich zufrieden, einfach dadurch, dass sie Krishna sahen. Auf diese Art und Weise wurde ihr Hunger und ihr Durst und alles besorgt. Aber sie wollten, dass Krishna etwas aß. Sie dachten sich, wenn Krishna nichts isst, dann wird es schlecht um ihn sein. Und so täuschten sie vor, dass sie hungrig waren. Denn sie wussten, er wird nicht von sich selber aus etwas essen. Unser Freund ist so bescheiden. Krishna ist so bescheiden. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal nachempfinden könnt. Manchmal, wenn ein Devoti so intensiv ist zu predigen und man will, dass er schläft, dann sagt man, oh, ich bin so müde, obwohl man überhaupt nicht müde ist, nicht, damit er sich mal ausruhen kann, weil man weiß, er wird nicht auf die Idee kommen, sich von sich aus auszuruhen. So ungefähr. Also von der Regung, von der Empfindung. So ungefähr. So alle Kuhhirtenjungen umrangen Krishna und sagten, hey Sakka, wir sind so hungrig. Oh, sagte Krishna, da weiß ich etwas. Und er dachte, wie kann er jetzt eine Lektion der Menschheit erteilen? In der Nähe gibt es ein paar Brahmanas, die gerade damit beschäftigt sind, ein Opfer zu machen. Geh zu denen, denn da gibt es viele leckere Speisen. Aber ich möchte euch unbedingt daran erinnern, fragt nicht in meinem Namen nach Speise, denn ich bin nur ein Vaishya. Fragt im Namen von Balaram, der ist Kshatriya. Und da sich diese Brahmanas unglaublich etwas auf ihren Stand einbilden, sie haben also Standesdünkel, sagt man in gut Deutsch, da ist es besser, ihr vergisst, ihr erwähnt mich nicht. Deshalb sagt er, Balaram ist in der Nähe mit seinen Leuten und er ist wahnsinnig hungrig. Doch die Freunde von Krishna hatten nichts außer Krishna im Sinn. Immer. Und so vergaßen sie das, was ihnen Krishna gesagt hatten, und gingen zu den Brahmanas und sagten, Krishna ist da und ist sehr, sehr hungrig. Können wir ein bisschen Speise für ihn kriegen? Und die Brahmanas nun, die waren so eingebildet, obwohl die höchste Persönlichkeit Gottes in der Nähe war, waren sie so vertieft in ihre Opferdarbringung. Es war sogar, ja, waren sie so vertieft in ihre Opferdarbringungen, dass sie es für eine Frechheit hielten, dass mitten im Opfer um die Speise, die noch für das Opfer nötig war, gebeten wurde. Und so ignorierten sie einfach die Kuhhirtenjungen. Sie sagten überhaupt nichts. Also, was werden sie doch? Erinnert euch das an irgendetwas? Chaitanya Lila. Vielleicht nachhin kam einmal ein Brahmana, der eine Opferung, der kochte. Genau. Ja, er kam immer wieder und wieder, niemand. Genau. Also für die nicht englisch sprechende Öffentlichkeit, da war dieser Brahmana, der immer eine Opferung machte, und dann kam der zu seinem Deity, Gopal Krishna, und da kam der kleine Nimai immer auf den Altar geklettert und naschte mitten, als die Opferung ging. Und der Brahmana dachte, jetzt ist alles Mutschi, hier ist ein Kind auf den Opferaltar gekommen und hat das noch mitten in der Opferung gegessen, das geht nicht, und beschloss zu fasten an dem Abend. Aber er wurde dann immer wieder ermutigt von dem Vater von Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath Mishra, bis er dann das dritte Mal um 12 Uhr nachts mit einem Magen, der wirklich total leer war, die Opferung machte und wieder merkte er, wie der kleine Nimai auf dem Altar des Prasadam weggegessen hatte. Das und da weinte er vor völliger Verzweiflung auf. Und als er das tat, wandelte sich plötzlich Nimai um und plötzlich stand Krishna da mit der Flöte. Ja, genau, so muss man das sehen. Der war sogar eingeschlossen gewesen, wie Radha Seva sagt. Radha Seva. Gut. Ich lerne. Nicht? Aber es kam immer wieder. So, dann sagte jetzt, du hast mich immer gerufen, ich bin immer gekommen und jetzt. Willst du mich wegschicken? Was bist du denn für ein komischer Brahmana? Nicht? Und auf diese Weise hatte dieser Brahmana auch Krishna verehrt, aber ohne zu wissen, wer Krishna eigentlich ist, ohne zu wissen, dass hier Chaitanya Mahaprabhu doch auch Krishna ist. So, die machten so viel Opferdarbietung, als die höchste Persönlichkeit Gottes dastand und sagte, ich bin hungrig, sagten sie, wir sehen vor lauter Wald die Bäume nicht. Nicht? Würde man es in Norddeutschland sagen. Aber sie sagten, wir haben den Punkt nicht gesehen. Also sie ignorierten das einfach. So, dann kam die Kuhhirtenjungen zurück zu Krishna. Und sie waren wirklich hungrig. Und sie sagten, Krishna, du hast so viele Dämonen getötet, aber wir werden dich nicht als Dämonentöter und als starke Persönlichkeit akzeptieren, wenn du es nicht schaffst, den Dämon des Hungers zu töten, der in unserem Magen ist. Wir können dich nicht akzeptieren als eine starke Persönlichkeit, sagte Krishna. Gut, geht. Nochmal zu den Brahmanas, aber diesmal geht zu den Frauen der Brahmanas. Und bitte fragt sie um Nahrung, aber nicht in meinem Namen. Nicht wieder den Fehler machen in meinem Namen. Denn wenn sie hören, dass ich hungrig bin, werden sie so überwältigt werden, dass sie nicht in der Lage sind, irgendwie zu reagieren. Sie werden so traurig und so bekümmert sein, dass sie einfach fertig sind. Und deswegen sagt, Balaram ist hungrig und ihr seid auch hungrig. So, die Kuhhirtenjungen, Stoka Krishna und alle gingen da voran und gingen zu den Brahmanas, Frauen der Brahmanas und sagten diesmal, na, Krishna ist hungrig. Er ist in der Nähe. Und als die Frauen der Brahmanas das hörten, erstarrten sie vor Kummer. Sie konnten sich nicht mehr bewegen. Und deswegen, das ist interessant, im Bhagavatam ist es so, dass die Kuhhirtenjungen zweimal sagen, Krishna ist hungrig. Im Bhagavatam ist alles nur einmal gesagt und manchmal zwischen den Zeilen. Das ist sehr sparsam, die Sprache des Bhagavatams. Aber hier kommt zweimal vor, Krishna ist hungrig, in zwei Versen. Warum? Weil beim ersten Mal die Frauen einfach die reine Gottgeweihte waren, so erschüttert waren, dass Krishna hungrig war, genau wie Krishna das vorausgesehen hatte, dass die Kuhhirtenjungen das nochmal sagen mussten. Nicht? Wie wenn man jemand etwas sagt und er versteht das nicht, nicht. Steh bitte morgens früh auf und komm zur Arati. Nicht? Manchmal verstehen das die Devotees nicht. Da muss man es nochmal sagen. Bitte steh morgens früh auf und komm zur Mangala-Arati. So war es auch. Die Frauen der Brahmanas konnten das nicht verstehen, weil sie so fertig waren, dass Krishna hungrig war. Also da ist der Riesenunterschied plötzlich sichtbar. Sie waren reine Devotees. Und sie bereiteten sofort, holten die Speise, die eigentlich fürs Opfer bestimmt war, sofort und packten es ein. Und das sahen natürlich ihre Männer, das sahen ihre Verwandten, ihre Söhne, und sie versuchten, sie daran zu hindern. Halt, was macht ihr, was macht ihr? Diese Speise irgendwelchen Kuhherdenjungen zu geben? Und warum folgt ihr uns nicht? Aber die Brahmaner Frauen ignorierten alle. Und genau wie ein Fluss, der sich seinen Weg durch Hügel bahnt, so brachen sie durch alle sozialen Konventionen hindurch und gingen zu Krishna. Nur eine Frau von den Brahmanas wurde gehindert. Und die gab sofort ihren Körper auf der Stelle und ging zu Krishna in die ewige spirituelle Welt. Nicht? Erinnert euch das an etwas? An die Gopis, als sie von Krishna gerufen wurden und eine von ihnen, manche wurden eingesperrt, da meditierten sie einfach in der eingesperrten Haus über Krishna und gaben ihren Körper auf und gingen zu Krishna. Und dann sahen sie, es wird hier gesagt, ich möchte euch gerne das vorlesen. Die Frauen beeilten sich also, Schüsseln und Töpfe mit den erlesensten Speisen zu füllen. Und weil die Speisen für die Opferzeremonie bestimmt waren, waren sie alle äußerst schmackhaft. Nachdem die Frauen ein wahres Festmahl zusammengestellt hatten, machten sie sich bereit, zu Krishna zu gehen, den sie über alles liebten. Dabei glichen sie Flüsse, die dem Meer zuströmen. Lange Zeit schon hatten sich die Frauen danach gesehnt, Krishna sehen zu dürfen. Als sie sich jedoch fertig machten, das Haus zu verlassen, wurden sie von ihren Ehemännern, Vätern, Söhnen und den übrigen Verwandten aufgefordert, nicht zu gehen. Die Frauen aber hörten nicht auf sie. Wenn ein Gottgeweihten die Zuneigung zu Krishna ruft, kümmert er sich nicht um körperliche Bindungen. Die Frauen gingen also in den Wald von Vrindavan, der sich entlang der Yamuna erstreckt. Und dort, in einer blühenden Pflanzenwelt mit grünen Weinranken und farbenprächtigen Blumen, erblickten sie Krishna und Balaram im Kreise ihrer geliebten Freunde. Wollt ihr hören, wie Krishna aussah? Die Brahmana-Frauen erblickten Krishna, der ein Gewand trug, das wie Gold glitzerte. Er trug eine wunderschöne Girlande aus Waldblumen in seinem Haar. Aus Waldblumen. In seinem Haar steckte eine Pfauenfeder. Und dazu war er mit verschiedenen Erdfarben, die man in Vrindavan finden kann, bemalt. Krishna ging manchmal in den Govardhan-Berg und da waren Mineralien und dann nahm er die Mineralien und schmierte sich überall. Das eine sah also total bunt aus. Auf diese Weise sah er aus wie ein tanzender Schauspieler auf einer Theaterbühne. Er hatte eine Hand auf die Schulter eines seiner Freunde gelegt und in der anderen Hand hielt er eine Lotusblume. Seine Ohren waren mit Lilien geschmückt. Also der Kanikara, eine Lilienart, und sein Körper mit Tilak-Zeichen und ein anziehendes Lächeln spielte auf seinen Lippen. Die Frauen der Brahmanas sahen mit eigenen Augen den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, von dem sie so viel gehört hatten, der ihnen so lieb war und bei dem sie ständig in Gedanken weilten. Nun sahen sie ihn direkt von Angesicht zu Angesicht. Und Krishna trat durch ihre Augen in ihr Herz ein. Sie umarmten Krishna zur vollsten Zufriedenheit ihres Herzens. Nicht im Herzen aber nur. Krishna war ja durch die Augen in ihr Herz gegangen. Und augenblicklich linderte sich der Schmerz der Trennung. Sie waren wie die großen Weisen, die durch ihren Fortschritt im Wissen in die Existenz des Höchsten eingehen. So Krishna, nun, sah, wie diese Frauen alles hinter sich gelassen hatten. Nach der vedischen Gesellschaftsordnung konnten sie nicht mehr zurück. Sie waren nur zu ihm gegangen und hatten vier Arten von Nahrungsmitteln mitgebracht. Weiß jemand, was diese vier Arten von Nahrungsmitteln sind? Ja. Es gibt also Nahrungsmittel, die werden gekaut, sie werden getrunken, sie werden aufgeleckt und sie werden geschlürft. Lassi zum Beispiel. Das sind die vier Arten von Nahrungsmitteln. Chaturvida, nicht? Vier Arten von Nahrungsmitteln. Also anscheinend kann man an seinem Teller lecken. Anscheinend ist es okay. So, auf diese Art und Weise waren also die, standen sie da. Nun, Krishna ist sehr besonders. Krishna fragte die Brahmanas, Frauen, als wüsste er nicht, was sie wollten. Ich muss euch das mal lesen. Meine lieben Brahmana Frauen, die ihr so sehr vom Glück begünstigt seid, seid willkommen. Bitte sagt mir, was ich für euch tun kann. Die Brahmana Frauen waren einfach, hatten alles aufgegeben, um sich Krishnas Lotusfüßen hinzugeben und waren jetzt im Wald, nachdem sie irreversible Schritte in ihrem Leben eingelenkt haben, also Schritte, die man nicht mehr so umstellen kann. Und Krishna sagte, was kann ich für euch tun? Was ist euer Anliegen? Und so weiter. Das erinnert uns auch, als Krishna mit seiner Flöte die Gopis gerufen hatte und die einfach alle stehen und liegen gelassen haben, sogar Säuglinge, für die sie sorgten, einfach abgesetzt hatten und zu Krishna gelaufen waren. Und dann, oh, ihr kommt spät, es ist recht späte Stunde. Es geziemt sich eigentlich nicht, das verheiratete Mädchen einen Unverheirateten in der Schwärze der Nacht treffe. Bitte geh zurück. Und Krishna sagte genau den gleichen Vers, den er zu den Gopis sprach. Es ist auch im Sanskrit identisch. Und Krishna auf diese Weise noch mehr die Liebe seiner Devotees hervorruft. Was kann ich für euch tun? Und dann sagten die Frauen, O Allmächtiger, bitte sprech nicht solche Worte, sei nicht grausam mit uns. Du weißt, was wir hier wollen. Du solltest nun deine Worte, deine Versprechungen erfüllen, dass du immer die Liebe deiner Devotis erwiderst. Du solltest uns nicht fortschicken. Und sie sagten zu Krishna, Krishna, wir wollen nicht wieder zurück zu unseren Ehemännern. Wir wollen im Wald von Vrindavan bleiben. Und wenn du Angst hast, dass es sich nicht ziemt, weil wir Brahmanas sind, Sarasvata Brahman, weil wir so eine Geburt haben. Wenn dir das unangenehm ist, keine Sorge, wir bleiben im Wald und wir sind völlig zufrieden, dass wir uns die Tulasi-Blätter und also die Tulasi-Girlanden, die du spielerisch weggetreten hast mit dem Kopf, mit dem Fuß, auf unseren Kopf legen. Das ist unsere Zufriedenheit. Mehr wollen wir nicht. Nicht, weil sie Sie waren sehr kultiviert und wussten, es ist Krishna vielleicht peinlich, so von so vielen Brahmana-Frauen umgeben zu sein. Aber schick uns nicht zu unseren Ehemännern zurück. Das wollen wir auf keinen Fall. Was für eine Hingabe. Und Krishna nun, der eben auch diesen Devotees so entgegengekommen war und durch ihre Augen in ihre Herzen gegangen war, wo sie ihn umarmen konnten. Krishna sagte, denn er wollte etwas ganz Besonderes der Menschheit lernen. Er wollte lernen, dass reine Hingabe viel wichtiger ist als nur diese strikte Ausführung von den Regeln und Regulierungen von Yajnas und so weiter und so fort. So sagte er ihnen, nein, geht zurück zu euren Ehemännern. Und ihr werdet so Barmherzigkeit zu euren Ehemännern zeigen. Und ihr werdet sie erleuchten. Und dann gab er diesen Brahmana, diesen Devotees, einen Vorgang, der auch für uns wichtig ist. Er sagte, wie die Frauen der Brahmanas mit ihm doch noch zusammen sein könnten. Er sagte, ich finde das jetzt gerade nicht im Krishna-Bewusstsein, es ist nicht durch direkte Gemeinschaft, wo ihr mit mir zusammen seid, sondern durch das Hören über mich, durch das Sehen meiner Deity-Form, indem ihr über mich meditiert und meine Herrlichkeiten chantet. Auf diese Weise entwickelt sich Liebe zu mir, nicht durch meine physische Nähe. Nicht? Manchmal wollen die Bodhis so gerne nach Vrindavan gehen, was ein sehr guter, ein sehr löblicher Wunsch ist natürlich. Doch die Vrindavan-Residenz, auch wenn man in Vrindavan lebt und überall die Deities besuchen kann und überall in Krishnas eigenem Zuhause sozusagen lebt, ist es doch wichtig zu verstehen, wie man eigentlich Liebe für Krishna entwickelt. Nämlich durch das Hören über ihn, das regelmäßige Chant, Lesen in den Schriften, nicht? Dadurch, dass man seine Deity-Form sieht, dass man über Krishna meditiert, ihn immer erinnert und versucht zu erinnern in seinem Leben und niemals vergisst. Und dann, indem man seine Herrlichkeiten chantet. So kann sich Liebe zu Krishna entwickeln. Wir können Stein ins Wasser geben. Der kann in wunderbarem Wasser sein, aber wird niemals auch nur feucht werden. Man nimmt den Stein dann raus, legt ihn an die Luft und tschupp, ist er schon wieder knochentrocken. So kann es die Devotees gehen, die nicht regelmäßig über Krishna hören und nicht seine Herrlichkeiten richtig chanten, dem Bewusstsein Krishna zu verherrlichen und die niemals an Krishna denken. Die können mit allem zusammen sein und machen null Fortschritt. Wenn ein leichter Windzug nur kommt in ihrem Leben, sind sie total trocken und steinern. Wir müssen wissen, wie wir Liebe zu Krishna entwickeln können in dieser materiellen Welt. Wie Schwämme müssen wir werden. Ein Schwamm hört über Krishna, ein schwammähnlicher Devotee hört über Krishna. Mach Darshan. Darshan heißt, du siehst Krishna, aber Krishna sieht auch dich. Diese beiden Dinge sind sehr wichtig. Und wir sollten Krishna in das Herz reinlassen beim Darshan, über ihn meditieren und über die Herrlichkeiten chanten. Nicht so entwickelt sich Liebe. Einmal sagte ein Devotee zu Prabhupada, ach Prabhupada, wenn nur Krishna vor uns erscheinen würde, dann wird alles verändert sein. Aber Prabhupada sagte dann, ja, angenommen Krishna würde vor dir erscheinen, was würdest du denn dann machen? Wenn wir es nicht gelernt haben, Krishna mit dem Sevya-Darshan zu sehen, mit der dienenden Haltung, werden wir nicht richtig Gemeinschaft legen können mit Krishna. Wisst ihr, als Krishna gegenwärtig war auf dem Planeten, habt ihr gehört? Skandal ist da gewesen. Die wenigsten, als Krishna gegenwärtig war auf dem Planeten, darüber sprechen wir, Krishna war da, aber die wenigsten wussten, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Weil sie hatten nicht die Sicht, ihm zu dienen. Das war nicht da. Muss ich das mal vorstellen? Du, Jodan? Duryodhan hatte hatte so ein Missverständnis, der wollte Krishna sogar fesseln. Selbst als Krishna die universale Form zeigte, da kam einer seiner Leute und sagte, wo soll ich denn zuerst anfangen zu fesseln? Er hat so viele Arme. Ach, sagte Duryodhan, das ist eben so ein magischer Trick. Zaubern kann jeder. Das kann ich auch. Konnte das auch. Duryodhana war ein unglaublicher Zauberer. Nicht? Was würdest du machen, wenn Krishna plötzlich vor dir erscheint? Sagte Prabhupada. Gute Frage, nicht? Einfach mit einem offenen Mund dastehen. Was würdet ihr beiden machen? Radikan, Radhasee. Denk doch mal drüber nach und sag es mir nachher. Erstmal nachdenken jetzt. Nicht? Und dann. So, das ist der. Nach der Vorlesung könnt ihr ja denken. Jetzt hört erstmal zu. Ja. Das ist die Angelegenheit. Wir müssen Liebe zu Krishna entwickeln, das geschieht nicht unbedingt nur mit der Nähe. Dazu sollten wir müssen hören über seine Herrlichkeit, seine Deity-Form sehen, regelmäßig über ihn meditieren und seine Herrlichkeiten schätzen. Finde ich sehr schön, dass Krishna das so den Devotees mitgegeben hat, den Brahmanis, sodass sie in Trennung von Krishna dann auch wirklich erlangen konnten. Nun ist es interessant, Krishna sagte, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr zurück zu euren Ehemännern kommt, dass die weiterhin so dumm und unwissend sind, ich werde ihre Herzen umdrehen. Das macht Krishna manchmal für seine Devotees. Manchmal mischt sich Krishna ein und dreht jemandem das Herz um. Hoffentlich auch bei uns. Ich werde ihre Herz, I will turn their hearts. Ich werde ihre Herzen umdrehen. Oder ich verstehe, wie das umdrehen ist, wäre nicht genau der richtige Ausdruck. Aber und in dem Vertrauen, nachdem Krishna zu ihnen diese Sicherheit gegeben hat, kehrten die Frauen zurück. Sie ließen alle Speise da. Und die Jungs aßen und aßen und sie waren so hungrig, dass sie alles aufaßen. Und als sie zum Ende kamen, merkten sie, oh Krishna, du hast ja noch gar nichts gegessen. Was ist los? Und es ist ja sehr rührend, was los war. Krishna hat so für sich gedacht, nun habe ich meine Devotees, die alles für mich hingegeben haben, wieder zurückgeschickt. Krishna kämpfte mit sich, soll ich sie nicht vielleicht doch in den Wald holen? Aber er dachte, dann ist das ganze Lila nicht vollkommen, denn er wollte ja zeigen, dass eben Hingabe weniger ist und dazu muss das Nachspiel noch kommen, was gleich kommt. So Krishna hat sich das nochmal überlegt. jetzt habe ich sie einfach zurückgeschickt. Und er war vor Traurigkeit nicht hungrig. Also, danke. Ich bin nicht hungrig. Und er sah seine Freunde immer wieder gedrängt, hey Saka, sei nicht missmutig, schmeckt glänzend. Marumangel kam schon wieder langsam zu sich, ne, hier, und machte wieder seine Scherze. Aha, du denkst wohl an die Gopis. Mm. Und dann aß den Krishna schließlich etwas. Aber nur ganz wenig wird geschickt, weil er war in Gedanken bei den Frauen der Brahmen. So, als nun die Frauen zurückkehrten, hatten die Brahmanas sich tatsächlich total verändert. Sie hatten eine Einsicht bekommen, weil Krishna ihnen diese Einsicht gegeben hatte, aus dem Herzen heraus, wo er als Überseele gegenwärtig ist. Und sie empfingen ihre Ehemänner, empfingen sie und sahen sie an wie ihre Gurus. Das hat Krishna gemacht. Dann war die, waren die, die sagten sie, zur Hölle mit unseren Kenntnissen Yajnas auszuüben. Zur Hölle mit unseren Entsagungen. Zur Hölle mit unserem Studium der vedischen Schriften. Denn wir haben nicht den Sinn und den Zweck hinter allem erkannt, nämlich Krishna zufriedenzustellen. Unsere Frauen dagegen haben es verstanden. So sagt sie. Ja. So, das ist eine sehr, sehr wichtige Lektion für uns. Wenn wir in dieser materiellen Welt sind, wird es wahrscheinlich sein, dass Maya uns angreift, sodass wir Krishna nicht in den Mittelpunkt stellen. Wisst ihr, was das erste Symptom dafür ist, dass Maya angegriffen hat? Eine gute Frage, ne? Dass man es erkennen kann, dass jetzt Maya angegriffen hat. No taste for chanting. Kein Geschmack für chanting. So weißt du Bescheid. Ja. Was noch? Diese Fragen, da muss ich sagen, wenn ich diese Fragen stelle, ist ja klar, da habe ich was im Geiste, was ich vom Prabhupada gelesen habe. Ich sollte aber nicht schüchtern sein, oder noch, wenn wir das jetzt nicht einen selbigen Glückstreffer, den ich hier, also wo soll ich das wissen, wenn ich das nicht gerade gelesen habe. Ich glaube, es gibt viele Antworten auch. Ne? Dass man in dem Aham-Mameti-Bewusstsein ist, mal übereinander, einfach unzufrieden ist, Zweifel, ja, sind alles Zeichen, dass Maya angegriffen haben. Sehr starke Zweifel, oder? Ja, sehr stark, ja, Zweifel, ja. Woran können wir sehen, dass Maya angegriffen hat? Was würdet ihr sagen? Streiten, dass man sich streitet. Ja. Ja, man ist einfach unzufrieden. Kennst du das auch? Manchmal schon, ja. Ja. Man ist einfach verwirrt. Srila Prabhupada hat einmal gesagt, und seht mal, ob ihr das auch so erfahren habt. Das erste Symptom dafür, dass Maya angegriffen hat, ist, dass man seinen Enthusiasmus verliert. Das erste, was Maya nimmt, ist, die nimmt unseren Enthusiasmus weg. Watch. Dass wir nicht mehr enthusiastisch sind, beim Chanten, Dienst zu machen, aufzustehen morgens, so viele verschiedene Sachen machen. Beim Predigen, man kommt an in der Stadt, soll ein Programm geben und man würde am liebsten nur in den Wald gehen und sich da in das Laub legen und also nicht im Winter, aber und man muss einfach wieder da durchbeißen und wieder alle da wie ein Blitz reingehen in die Soße, nicht? Und so weiter. Ja, das erste ist Enthusiasmus dagegen wird geboren. Es gibt Quellen des Enthusiasmus, die in dem in einem regelmäßigen Sadhana sind und in einem regelmäßigen Hören und Chanten in der Gemeinschaft mit Devotees, das ist auch eine schöne Quelle des Enthusiasmus, wo es herkommt und so weiter. Ja, Hare Krishna. Auf diese Art und Weise können wir Krishna in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Ich finde dieses Lila sehr, sehr nice. Ich finde auch besonders nice, wie Krishna eben die Frauen der Brahmanas nach Hause schickt, aber ihnen einen Vorgang gibt, wie sie ihn begegnen können, ihn treffen können. Finde ich unglaublich nice. Spricht mich unglaublich an. Gut, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Ja. Die Frage von Naraini war für die kassettenhörende Nachwelt. Ab wann kann man sagen, dass jemand ein Devotee ist und nicht ein Devotee in Training, wie es Sri Vishnu sagt? Heißt nachahmen oder imitieren. Genauso wie vielleicht, als du einen Rollschullehrer hattest, nicht? Da hat er gesagt, links und rechts und im Kreis oder also, du hast es einfach nachgeahmt. Nicht? Und dann gibt es Anukaran. Anukaran heißt Anusharan heißt, dass man folgt, dass man mit anderen Worten einen selber die Initiative ergreift und selber aus sich heraus etwas tut. Nicht? So Anusharan, also dem Fußstapfen folgen, heißt, dass wir ein Ziel haben. Was ist denn das Ziel von uns als Devotees? Wohin wollen wir hinkommen, Herr Reini? Der Bhagavad Gita definiert Krishna seine Version oder seine Sicht davon, was ein Devotee ist. Was tut er? Erstmal, was ist dessen Gemütsstimmung und was tut er? Nicht? Erstmal, er denkt immer an Krishna. Krishna ist immer in seinen Gedanken. Der zweite Punkt ist, er dient Krishna. Der dritte Punkt ist, er verehrt Krishna.
durch das Chanten, durch das Singen der Herrlichkeiten, auch durch Puja. Und das vierte ist, er bringt Krishna Ehrerbietung da mit dem Geist. Wenn diese Dinge so kommen, dass, sagen wir mal, sie nicht mehr aus Furcht vor den Schriften und auch vor den Anweisungen des spirituellen Meisters getan werden, sondern aus dem Herzen heraus, spontan, nicht, dann ist es so. Es gibt in unserer Sampradaya, es gibt zwei Arten von Sadhana. Vaidhi Sadhana, das ist, dass man es nach Regeln und Regulierungen tut, die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes, bestimmt durch eine Furcht heraus. Zum Beispiel Parikshit Maharaj hat nicht so angefangen zu hören über Krishna und zu chanten, sondern der hatte die nackte Furcht im Nacken. Der Totenschädel, den sah er schon. Nicht? Das wird im Bhakti Asamrita Sindhu wird als ein Beispiel gegeben für ein Vaidhi Sadhana. Wir wissen alle, dass Parikshit Maharaj ein reiner Gottgeweihter war, aber das ist das Beispiel, was er gibt. Nicht? Er war durch sein. Vielfach ist es auch so, dass viele Devotees, wenn du sie fragst, ja, warum bist du denn gejoint? Die sagen, draußen ist es so schlecht. Nicht? Ich kam nicht mehr klar. Wenn ich nicht gejoint wäre, hätte ich schon Selbstmord gemacht. Nicht so. Das ist nicht, die tun es nicht für Krishna, da ist ein anderes Motiv da. Aber die zweite Art von Devotees, die ist nicht mehr mit der Angst, mit diesem Motiv ausübt, sondern die tun es dann für Krishna. Das ist denn ein Devoti. Man kann sich das leicht vorstellen. Wenn jemand, sagen wir mal, dir ein Geschenk gibt, damit du ihm, dass du ihm nichts Schlechtes gibst, das ist kein schlechtes Wort gibst, oder das ist nicht so wie ein Geschenk, was jemand dir aus Zuneigung gibt. Nicht so Krishna, wenn Krishna sieht, da ist jemand, der nur aus Angst dieses Ganze, die Sache tut, weil er da muss und so, der ist noch nicht ein Devotee. In dem Sinne. Alle verschiedenen Levels von Devotees, so sagt Rupa Goswami, werden voneinander unterschieden aufgrund ihres Vertrauens, was sie haben. Nicht? Und ein erstklassiger Devotee, so ein unschuldiges Vertrauen, dem geht es nur um Krishna. Und der Anfänger hat vielleicht noch gar kein richtiges Vertrauen und der beschäftigt sich mit so vielen Dingen außer Krishna. Ja, im ersten Kanto wird davon geschrieben, dass die mystischen Yogis und so weiter sich mit unglaublicher Kraft bemühen, aber die Devotees, die Anziehung zu Mukunda erreichen, demjenigen der Befreiung erlehrt, haben es viel einfacher, weil hier ist es sozusagen so, dass sie durch die Kraft der Anziehung und vor allen Dingen auch durch die Gnade Mukundas gehoben werden. Es ist interessant. Ich habe vor einer gewissen Zeit ein kleines Missverständnis gehabt. Es gibt ja den Katzenweg und den Affenweg. Ich glaube, jeder weiß davon, nicht? Und habe dann immer gesagt, ja, wir haben den Katzenweg. Unser Weg ist der Weg der Gnade. Das stimmt schon. Hare Krishna. Buonasera. Das hier ist aber Italienisch. Davon Spanisch.
Buenas noches.
Hare Krishna. So ein nicer Vaishnava, nicht? Haribo.
Der ist in jeder Vorlesung, auch wenn er es nicht versteht. In die transzendentale Klangschwingung. Ne?
Wer kann hier Spanisch? Du kannst ihn nochmal fragen, warum er in jede Vorlesung, was seine Realisation ist. Das ist schwierig. Ich kann nur eine andere Frage. Das interessiert mich schon, was das wirklich ist, weil es fällt wirklich auf. Er zieht das Eisern durch. Ne? Muss eine Verwirklichung haben.
So, wir müssen uns aber auch bemühen im hingebungsvollen Dienst. Ohne das bisschen Bemühung kommt nicht die Gnade. Das ist also wirklich, das geht beides. Nur ist unsere Bemühung im Vergleich zu der Gnade. Also, winzigst. Ne? Aber dieses winzige Maß muss schon da sein. Genau. So würde ich aber nicht predigen. Du musst immer positiv sagen. Weißt du, wie viel Power im Back? Ich habe vorher auch mit Talisman rumgeklötet. Und so weiter. Aber du weißt du, was Sladini Shakti überhaupt ist?
Nö, eigentlich nicht. Hast du schon mal Shakti gehört? Ja, natürlich Shakti habe ich gehört. Aber nicht von Sladini Shakti.
Muss die Intrigen.
Ritter macht das bestimmt gut, also der bringt auch noch die Prasadam-Waffe zum Einsatz. Nicht?
Florian, bitte. Ja, es ist ein sehr guter Punkt. Florian fragt in Bezug zu den, zu der, als wir über Dharmadvajis und dann eben richtige Devotis gesprochen haben, da sagt er, ja, aber im Grunde genommen sind nicht auch die Devotis alle samt Dharmadvajis, sie dienen Krishna, damit sie zufrieden werden. Also geht es doch auch nur um sich selber. Die Sache ist, am Anfang ist es so, aber dann irgendwann, wenn der Geist gereinigt wird, dadurch, dass man Krishna zufrieden stellt oder zu Krishna dient in irgendeiner Weise, dann verliert man dieses Motiv und will letztendlich nur noch Krishna zufriedenstellen. Es heißt im zweiten Kanto, Akama Sarva Kama Va Moksha Kama Udhara Di. Also, ob du voll bist mit Wünschen, Akama, ob du gar keine Wünsche hast, ob du proppe voll bist mit Wünschen, oder ob du Befreiung wünschst. In jedem Fall solltest du Krishna dienen. Und das Beispiel, es wird dann gesagt, Tivrena Bhakti Yogena. Tivrena heißt, ist so viel wie ein Strom, ein heftig fließender Strom. So ein Strom, der reißt allen Dreck, Bäume, Sudelkram, alte, aufgelatschte Stiefel, die am Ufer liegen, all das reißt er weg und spült es frei. So ist es auch
mit Krishna-Bewusstsein, selbst wenn du es mit der falschen Motivation am Anfang noch ausübst, wenn du dabei bleibst, werden alle anderen Motivationen weggerissen, tiefer durch den großen Strom des Bhakti. Das ist es ja. Aber man muss dabei bleiben. Ja, guter Punkt, gute Beobachtung. Ja, und dann verehre ich eben Krishna, damit ich glücklich werde. Hier so. Sonst geht das ja nicht. Das ist schon, das hast du richtig analysiert. Das ist noch nicht das Ziel. Nicht? Aber es kommt, wenn es noch kommt, dann noch weiter. Gut, dann würde ich sagen, damit wir nicht, lasst uns hier ein gesundes Ende finden. Genießt ihr das auch so ein bisschen über Krishna zu hören und dann eben, ich finde es so nice, dass wenn man die Lilas hört und es auch den Punkt macht, an dem man selber arbeiten kann. Das finde ich ist das Nice. Also, ich habe hier also, aber wie viele Lilas gibt es denn da? Einundzwanzig solche Lektionen gibt es. Srila Prabhupada ki jai.